Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
Servus, liebe Zuhörerschaft, und willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblings-Zweitliga-Podcast Laufen lassen. Wir, das sind heute Tom und ich, sind leider nur zu zweit, aber wir freuen uns, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger, wieder aufzunehmen. Und ich begrüße dich an der Stelle, Tom, und sage Glückwunsch. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, warum denn Glückwunsch? Wir haben doch das Derby verloren, aber die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, der Tom, der ist auch leidenschaftlicher Fußballtrainer und hat am Wochenende mit seiner C-Jugend 1-0 bei der besten Offensive der Liga gewonnen. Und da kann man auf jeden Fall mal Glückwünsche aussprechen. Das hat mich sehr gefreut tatsächlich.
Vielen, vielen Dank. War ein wichtiger Sieg für uns. Hast meine Laune gerade aufgeheitert.
Das ist schön.
Auch wenn es eine Anspielung vielleicht auf das ein oder andere war, über das wir reden, aber St. Pauli hatte nicht die beste Offensive. Deswegen ist der 1-0-Sieg von Hamburg ja auch fernab von meiner C-Jugend. Und ja, freue ich mich, dass ich im Podcast dabei sein kann. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls man mich ab und zu husten hört. Geht auch nicht an mir nicht vorbei, aber das soll den ganzen Podcast nicht stören. Und deswegen, Arne, kann ich dir in irgendeiner Art und Weise jetzt hier direkt am Anfang helfen?
Boah, in der besten Manier spielst du mir jetzt das Spieltagsupdate vor.
Das Spieltagsupdate präsentiert vom Laufenlassen-Cast.
Das mache ich doch liebend gerne. So, dann fangen wir mal an. Freitagabend, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg, 3-1. Überlegene Düsseldorfer stellten schon in der ersten Halbzeit in Form von Vermeys Doppelpack die Weichen auf 3 Punkte. In der zweiten Halbzeit kam durch Marquez Anschlusstreffer kurz Spannung auf, welche Johannesson durch das 3-1 jedoch wieder erstickte. Der Relegationsplatz wird also weiter vor dem HSV verteidigt und ein wenig Resthoffnung auf den direkten Aufstieg dürfen sich die Fortuna auch noch machen. Samstagmittag. Hansa Rostock Karlsruhe SC 1-2. Couragierte Rostocker können sich erneut für eine solide Leistung nicht mit Punkten belohnen. Neidhartz 1-0 in der 33. Minute ließ die Kogge jubeln, welche danach jedoch zu passiv agierten. In Hälfte 2 kam es zu Beginn so direkt zu einem Doppelschlag für den KSC durch Zivzivac und Vanicek. Von diesem können sich die Ostdeutschen bis zur Schlussphase nicht mehr richtig erholen. Die Schlussoffensive konnte auch nichts mehr am Ergebnis ändern, sodass die Rostocker nun wahrscheinlich nur noch auf die Relegation hoffen können. Fürth, Eintracht Braunschweig, 3-3. Peng, Boom, Kladderadatt. Ein Spiel wie ein Schlagabtausch im Comic endet mit einer Punkteteilung. Zunächst ließen der Doppelschlag von Helgason und Philippe die Niedersachsen jubeln, jedoch wurde die gute Stimmung noch vor Ende der ersten Halbzeit durch den Anschlusstreffer von Lemperle und die rote Karte für Krause nach hartem Einsteigen an Hörgotter getrübt. In der zweiten Halbzeit kamen die Fürther zu mehr Chancen und konnten das Spiel sogar durch die Tore von Wagner und Sieb drehen. Zum Unentschieden kam es dennoch, weil Philippe als direkte Reaktion auf das 3-2 sein Doppelpack schnürte und das Ergebnis auf 3-3 schraubte. Lemperle gelang ein Doppelpack nicht, da er kurz vor Schluss vom Elfmeterpunkt an Hoffmann scheiterte. Samstagabend, 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg 4-1. Das ist Betze. Die Roten Teufel holen daheim auf dem Betzenberg 3 ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der doppelte Hanslik in Halbzeit 1 sowie Redondo und Elvedi in Halbzeit 2 ließen die Pfälzer ausrasten, da man nun einen 4-Punkte-Puffer vor dem Relegationsplatz hat. Magdeburg, welche sich nur über den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 3-1 durch Heber freuen konnten, verpasst es durch die deutliche Niederlage, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Sonntag. SV Elversberg, Hertha BSC Berlin 4-2. Elversberg lädt die Herthaner zur Klassenerhaltsparty ein. Dabei wird das IE in Partie ganz schnell zum Y, da der Klassenerhalt nach den Samstagsspielen schon feststand. In Halbzeit 1 erzielte Schnellbacher zunächst die Führung, welche Rehse noch vor der Pause egalisieren konnte. Spielt denselben Song nochmal, dachte sich Schnellbacher vielleicht, als er nach dem Seitenwechsel erneut die Führung erzielte. Diese wiederum von der alten Dame, diesmal durch Palko Dardai ausgeglichen. Auf die direkte Antwort von Bayern-Leihgabe Wanner in der 65. Minute fanden die Berliner keine Antwort mehr, sodass Kofi kurz vor Schluss mit dem 4-2 den Heimsieg perfekt machte. Hannover 96, SC Paderborn 3-2. 45 Minuten langten beiden Teams, um ihr Schießpulver zu verballern. In der ersten Hälfte legte Hannover los wie die Feuerwehr, sodass sie nach 20 Minuten durch die Tore von Gindorf, Vogelsammer und Tesoldi schon 3-0 in Führung waren. Spannend wurde es nochmal, weil die Elf von Kwasniok sich schüttelte und vor der Halbzeit dank Obermeier und Kostons auf 3-2 verkürzte. In Hälfte 2 war Hannover zwar näher am 4-2 dran als die Paderborner am 3-3, dennoch fielen gar keine Tore mehr, sodass sich Hannover über den ersten Sieg im 10. Spiel gegen Paderborn freuen darf. Wien Wiesbaden-Holstein-Kiel 0:1. Ein Spiel und zwei ganz unterschiedliche Geschmäcker. Während die Wiener sich nicht für eine engagierte Offensivleistung belohnen können, bei dem Mathiesen kurz vor Ende der ersten Halbzeit vom VAR einkassiert wird und nun eine bittere Heimniederlage verdauen muss, können sich die Kieler über einen süßen Auswärtssieg freuen. Das Tor von Timo Becker in der 65. Minute leitete dabei nicht nur den Auswärtsdreier ein, sondern bedeutet auch, dass ein Unentschieden nächste Woche gegen Düsseldorf für den Aufstieg reicht. VfL Osnabrück, FC Schalke 04. Wird am Dienstag, also für euch liebe Zuhörer heute, am Millerntor ohne Zuschauer ausgetragen, da das Spiel wegen einer Nutzungsuntersagung nicht an der Prima Brücke stattfinden kann. Außerdem hat der HSV gegen St. Pauli 1:0 gewonnen.
Sehr gut, Tom. War das so am Ende mit getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, oder?
Ja, das ist mir, glaube ich, durchgerutscht zwischendurch. Habe ich leider verpasst, drüber zu reden. Dann ist es mir doch nochmal eingefallen. Ich trage ja auch das St. Pauli-Trikot immer noch mit großem Stolz, wie du vielleicht sehen kannst. Und dann so wollte ich es doch nochmal kurz erwähnen. Auch. So sportlich müssen wir ja sein. Ja, Spaß beiseite. Die Glückwünsche sind gefallen in der Gruppe. An dich auch direkt schon. Hab auch geschrieben, war ein verdienter Sieg gegen 12 Mann. Ja, scheiße ist trotzdem, da hätte uns Historisches gelingen können. Es wäre wirklich so, so schön gewesen. Es wäre so süß gewesen. Nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber wichtig ist, dass wir den Aufstieg holen. Und ich bin guter Dinge, dass, dass wir in den verbleibenden zwei Spielen noch den einen Sieg holen, der uns fehlt.
Ja, sehr schön. Ich denke, wir werden auch nochmal im weiteren Verlauf des Podcasts kurz auf das Spiel eingehen, wobei man auch sagen muss, es sind sogar noch ein paar andere interessante Sachen passiert. Aber bevor wir da tiefer in die Materie reingehen, kommen wir jetzt zu unserem Liga-Primus des Spieltags, unserem besten Spieler des Spieltags, dem König des Spieltags, unserem
Spieltags-MVP, der Spieler des Spieltags.
Und das ist in diesem Fall Daniel Hanslik vom FC Kaiserslautern. Der Mann hat mit einem Doppelpack die Weichen gestellt, hat das 1:0 und das 2:0 verbuchen können, den Lauterern damit einen ungefährdeten Heimsieg beschert und eventuell auch den Nichtabstieg damit besiegelt. Zumindest werfe ich das schon mal so in den Raum, dass ich nicht glaube, dass die Lauterer noch auf einen direkten oder indirekten Abstiegsplatz fallen können, und da hat er großen Anteil dran gehabt, verdientermaßen. Unser Spieltags-MVP, Domi, du wirst dich freuen. Schöne Grüße an der Stelle und genieß deinen Urlaub.
Definitiv, verdienter Urlaub, verdiente MVP-Wahl. Ganz, ganz, ganz wichtige zwei Tore. Reden wir aber auch noch drüber, wird auch Thema sein in der Folge. Aber da kann man die Lauterer beglückwünschen. Und ja, zu meiner Einschätzung kommen wir dann ja noch bei den Themen. Arne, jetzt haben wir den Hanslik gelobt für zwei Tore, aber die Defensive sollte nicht untergehen, oder? Was findest du?
Nee, absolut. Also klar, zwei Tore, das war gut gemacht, er hatte gute Abschlüsse, aber was die Magdeburger Defensive da auch gemacht hat, ich weiß, du willst noch auf den anderen Punkt hinaus, aber die Magdeburger Defensive, also das war auch wirklich unter aller Kanone. Aber ey, auch Geschenke muss man erstmal annehmen, und das hat er auf jeden Fall getan, und nochmal Glückwunsch an die Lauterer. Aber ja, da ich ja selbst auch meinerseits Verteidiger bin, kommen wir jetzt zu unserem
Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
Und das ist in diesem Fall jemand Besonderes. Ich mag das immer, wenn wir bei unseren Kategorien Spieler drin haben, die man so wirklich gar nicht auf dem Zettel hat, oder Spieler, die so richtig aus dem Hintergrund herauskommen. Und Spieltags-MVP, beziehungsweise nicht Spieltags-MVP, sondern Fels in der Brandung, ist diese Woche Karl Johansson geworden von Holstein Kiel. Der spielt tatsächlich erst so seit 2-3 Spielen vom Beginn an und hat sich aber wirklich super ins Team eingefügt und hat jetzt auch tatkräftig mitgeholfen, dass man ja die Null hinten festhält gegen die Wiesbadener. Dementsprechend ein überraschender, aber auch nicht unverdienter Fels in der Brandung. 14 Klärungsaktionen, 2 geblockte Schüsse, 84% Passquote, was auch solide ist auf jeden Fall. Von den langen Pässen sind 6 angekommen von 9 Stück, das ist auch stark. Und ja, war auch zweikampftechnisch sehr, sehr stark. 7 von 10 Luftzweikämpfen gewonnen. Also ja, verdientermaßen Glückwunsch Karl Johansson. Und damit hätten wir unsere Rewards an der Stelle abgeschlossen.
Da waren ja so viel Zahlen dabei, das kenne ich ja sonst nur aus dem Matheunterricht. Dennoch waren die Zahlen irgendwie spannender für mich. Ja, den kann man ja schon fast wenig widersprechen, aber auch als neutraler Zuschauer kann man sagen, ohne die Zahlen hat man gesehen, dass das eine richtig starke Leistung war, dass er sich reingeworfen hat und die Dreierkette mit dirigiert hat. Und das ist natürlich sehr, sehr stark und auch für sein Team, für die Kieler, ein großer, großer Schritt Richtung Aufstieg in die erste Liga.
Sehr schöne abschließende Worte, Tom. Und jetzt, da wir die Awards verteilt haben, kommen wir zu deinem Lieblingseinspieler und erzählen mal unseren Zuschauern die neuesten Neuigkeiten aus der zweiten Liga. Bitteschön.
Newsflash. Das Neueste aus der zweiten Bundesliga.
Und dann starten wir auch direkt mit unserer ersten News, und zwar die Bremer Brücke. Die hat wortwörtlich einen Dachschaden und deshalb kann in Osnabrück kein Heimspiel stattfinden. Und dieses wird dann erst am Dienstag nachgeholt, nicht aber in Osnabrück, sondern, Tom,
am
Millerntor ganz gut.
Ja, am Millerntor, am St. Pauli-Stadion um 18.30 Uhr findet das statt. Heute kommt unsere Folge raus an einem Dienstag. Also heute Abend 18.30 Uhr, die Brisanz in dem Spiel vielleicht nicht mehr so hoch, weil man, ja, rechnerisch ist noch für Schalke viel möglich und für Osnabrück auch noch, aber wenn man es realistisch sieht, denke ich, dass Osnabrück abgestiegen ist und Schalke gerettet ist. Und ja, dann kann man aber vielleicht in dem Spiel, ja, nochmal einen historischen Abstieg sehen, wenn man so will. Die Corona-Saison muss man ja leider sagen, waren nicht geil ohne Zuschauer, da hat was an Stimmung gefehlt. Aber es ist dann vielleicht jetzt nochmal der letzte Abstieg, den man live sehen kann ohne Zuschauer, wo man, ja, diese Stimmung dann nochmal aufgreifen kann, die dann auf dem Feld danach herrschen wird, falls es so kommt. Ich will es jetzt nicht so negativ reden für die Osnabrücker Fans, aber ich rechne auch mit einem Schalker Sieg aufgrund der Verhältnisse. Dazu kommen wir aber auch gleich nochmal bei den Themen. Und ja, also insofern ist es doch ein besonderes Spiel, auch wenn es jetzt vielleicht, wenn man es nüchtern betrachtet, nicht mehr so die große sportliche Brisanz drin ist.
Ja, du hast es eben angesprochen, also dieses geplante Geisterspiel ist natürlich schon ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, die Osnabrücker Fans haben sich schon nach Ende der Hinrunde so ein bisschen mit dem Abstieg abgefunden oder sich schon mal darauf vorbereitet mental. Und wenn es dann aber wirklich feststeht, macht es als Fan nochmal auf jeden Fall was mit einem. Und ich finde, da ist es dann schade, wenn die Fans irgendwie nicht vor Ort sein können, weil ich glaube, sie hätten trotzdem die Mannschaft bejubelt und würden trotzdem, sage ich mal, ihren Support zeigen, egal in welcher Liga. Darum geht es ja auch im Fußball. Und dann ist es natürlich schade, dass, wenn es wirklich so weit kommen sollte, du dann sicher abgestiegen bist und du niemanden entgegenkommen kannst oder du niemanden findest, der dich dann in dem Moment auffangen kann, außer halt die Mannschaft sich selbst. Klar, einfach ein unnötiger Zeitpunkt.
Aber ist es richtig beschissen, da muss man nicht drum rumreden. Es ist, wie du sagst, das ist halt was Komisches, wenn man danach nicht in der Kurve ist, wenn man sich danach nochmal so ein bisschen noch ohne Fans alleiner fühlt. Es wird eine ganz komische Stimmung sein, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben es ja schon in der Corona-Saison gesehen. Ja. Und gerade wenn es dann nochmal nach dem Spiel emotionaler wird, durchaus komisch. Ich werde mir das Spiel eventuell angucken, je nachdem, wie es zeitlich passt. Ich glaube, es ist ja vor der Champions League angesetzt.
Ja. Es ist 18:30 Uhr.
Dann schaut man da auf jeden Fall mal rein und wird gespannt sein. Wir werden da aber auch nochmal intensiver drauf eingehen in den Spieltagsthemen und nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze legen. Aber kommen wir zu unserer nächsten News. Natürlich, am Ende der Saison gibt es immer wieder sportliche Differenzen oder Situationen, wo man sich zu gewissen Personen bekennt oder sich auch von gewissen Personen trennt. Das ist in dem Fall beim Club, beim FC Nürnberg passiert. Die haben sich nämlich von Sportvorstand Dieter Hecking getrennt. Das wurde gestern bekannt gegeben. Tom, was ist so deine erste Reaktion aus dem Bauch heraus, was die Personalie angeht?
Meine erste Reaktion, ehrlich gesagt, war, dass ich an die Nürnberg-Fans gedacht habe, an die Ultras im Stadion oder auch an generell an die Fangruppierungen, die da schon Banner hochgehalten haben, Hecking out. An die habe ich wirklich zuerst gedacht, habe gedacht, so krass, so schnell kann es gehen. Ehrlich gesagt, kann ich's verstehen. Wenn die Begründung ist, dass in den letzten 4 Jahren, also Hacking ist jetzt seit 2020 der Sportdirektor, war zwischendrin, letztes Jahr haben wir live mitbekommen, Interimstrainer, hat dann den Klassenerhalt gesichert, war Sportdirektor jetzt 4 Jahre lang und hat, so was die Zahlen betrifft, gute Arbeit geleistet. Finanziell geht es dem Club deutlich besser als vor seiner Amtszeit. Jetzt auch die Verkäufe von Usun, von Brown, in Zukunft von Kastrop, wer weiß, was da noch kommt, andere Talente da wie Flick. Also die Jugendarbeit ist da auch besser geworden, der Nachwuchs wird da mehr gefördert, das ist da schon in die richtige Richtung gegangen. Aber man muss halt dann auch sehen, was dann das Herzstück von so einem Verein ist. Und das ist dann nun mal die erste Herren-Profimannschaft. Und die ist stagniert. Ist jetzt eine Mannschaft, die eigentlich immer mehr vom Abstieg bedroht ist, als um den Aufstieg mitspielt. Und das sind nicht die Ambitionen des Aufsichtsrats, sonst hätten sie die Entscheidung nicht so getroffen. Und wenn man das dann so betrachtet aus der Sicht, dann kann man das verstehen. Aber ich finde, es ist ein hohes Wagnis. Es ist ein hohes Wagnis, was man angeht, weil er eben auch ein Fachmann ist. Der Verein ist jetzt wirtschaftlich gesünder, hat da mehr Mittel. Zwar auch noch nicht so weit, dass man jetzt das Große in Transfers investieren könnte oder in Gehälter, aber zumindest jetzt ein stabiles Gerüst, auf dem man aufbauen kann. Und da muss man jetzt auch genau drauf schauen, wen man da holt, wie der arbeitet, ob er dieses Gerüst nicht noch zum endgültigen Einsturz bringt.
Ja, man braucht halt auch immer einen adäquaten Ersatz, jemanden, dem man das Vertrauen schenken kann, dass es mit dieser Person womöglich wieder dann bergauf geht. Und ich finde, gerade die Nürnberger haben schon in den letzten Jahren so ein bisschen unter den Erwartungen performt, das kann man schon so sagen. Also in das Stadion passen weit über 40.000 Leute normalerweise rein und ja, der Club hat auch schon in der ersten Liga performt, hat 2008, glaube ich, den DFB-Pokal zum Beispiel geholt, so Sachen. Ja. Also es ist schon ein Traditionsverein mit auch einer gewissen Strahlkraft. Absolut. Und die ist aber auch schon ist in den letzten Jahren aber ein bisschen verloren gegangen, muss man auch leider so sagen. Und die laufen schon so ein bisschen den Erwartungen hinterher, weil ich glaube, die Erwartung ist schon, dass man mindestens mal um die Aufstiegsplätze mitmischt und nicht irgendwie als Saisonziel ausstellt, ja, wir wollen vier Spieltage vor Saisonende noch den Nichtabstieg besiegeln. Also das kann nicht der Anspruch sein, deswegen verstehe ich das, dass man da einen Umschwung wagen will. Und es ist ja immer so, dass wenn die sportlichen Ziele nicht verfolgt sind, irgendein Kopf muss rollen. Und wenn es dann nicht der Trainer ist oder nicht der Manager, dann wird es dann eben der Sportdirektor oder Sportvorstand, in dem Fall Dieter Hecking. Ich finde es spannend, weil man ja auch hier und da schon Kritik in Richtung Christian Fiel gehört hat. Wie siehst du da die Personalie? Würdest du sagen, der sitzt fest im Sattel, dadurch, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, nur Hecking rauszuschmeißen? Oder glaubst du, dass auch er nach der Saison von den Nürnbergern gekartet werden könnte oder er vielleicht sich sogar eine neue Station sucht?
Ja, du hast es eben gut erklärt, dass der 1. FC Nürnberg ein absoluter Traditionsclub ist und mit einer großen Fanszene, das heißt, auf den Leuten, die da das Sagen haben, auf den Aufsichtsrat, auf den Vorstand, auch auf den Sportdirektor, auf den Trainer, liegt viel Druck. Und wenn es dann nicht läuft oder die Entwicklung einfach so enttäuschend ist, wie es bei Nürnberg jetzt der Fall ist, dass kaum Erfolge in Aussicht wirklich sind, dann ist immer so ein, ja, mehr Aktionismus gefordert als jetzt bei kleineren Vereinen, die dann ruhiger arbeiten können. Jetzt zum Beispiel, wenn man Elversberg oder so vergleicht, da wird dann keine, oder bei Wien Wiesbaden, da wird dann jetzt keine große Fanszene laut, die einfach nicht existent ist. Und dann ist auch weniger Aktionismus einfach im Drumherum gefordert. Und ich glaube, dass es erstmal bedeutet, dass er bleibt, dass er auch über den Sommer hinaus bleibt, aber ich glaube auch, dass es die letzte Chance für viel ist, aber um ehrlich zu sein, ändert das für mich jetzt nichts daran, ob das jetzt mit Hecking ist oder einem anderen Sportdirektor, ist da vielleicht die Art und Weise, wenn es schlecht weitergeht, wie die Trennung abläuft, dass wir vielleicht unter Hecking dann ein bisschen, keine Ahnung, er hat ihn geholt, dann er muss ihn entlassen, da ist vielleicht ein bisschen mehr noch ein freundschaftlicheres Verhältnis aber an sich der Druck, der auf so einem Verein, auf so einem Traditionsverein dann herrscht, dass irgendeine Aktion folgt, der wäre auch unter Hecking da gewesen. Und wenn es dann weiter so gegangen wäre, die Saison stark schlecht gewesen wäre, dann hätte Hecking auch, bevor er rausgeschmissen wird, viel rausgeworfen. Deswegen glaube ich, so oder so ist er einfach krass unter Druck und hat jetzt nicht noch viel Zeit, da zum Beispiel die komplette nächste Hinrunde dann eine positive Entwicklung anzustoßen.
Ja, es ist super interessant, weil er auf der einen Seite jetzt nochmal die Chance bekommt, vielleicht auch nicht die größten Vorschusslorbeeren hat, aber auf der anderen Seite auch einen, ja, mit einem neuen Sportdirektor auch einen ganz neuen Kader wieder vor die Füße gesetzt bekommt. Der wird dann natürlich im Prozess auch seine Finger im Spiel haben und auch Spieler, sage ich mal, raussuchen, die seinem Profil entsprechen oder das, was er sich vorstellt. Aber du musst eben auch wieder eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft, ja, in vielleicht auch kürzerer Zeit formen, als man vielleicht denkt, dass man die Zeit hat. Klar, man kriegt das Geld durch Usun, durch Brown, durch eventuell Kastrop etc. etc. Aber du musst ja auch adäquaten Ersatz finden und vor allem auch Spieler, ja, die einfach dem Profil entsprechen, also nicht nur persönlich, sondern auch fußballerisch, dass die Handschrift im Fußball zu erkennen ist. Und das wird auch nochmal im Sommer eine Riesenaufgabe. Deswegen bin ich auch bei Nürnberg sehr, sehr gespannt und werde da auch sehr intensiv im Sommer drauf schauen. Wie aber auch eigentlich auf alle anderen Zweitligisten, wenn ich mal ehrlich bin. Also dieses Transferkarussell, das wird, ich weiß nicht, ob es schon im Juni geöffnet wird. Ich bin gerade ein bisschen überfragt oder erst im Juli. Aber das wird dann auf jeden Fall wieder heiß hergehen.
Ist auch schon offen.
Ja. Okay. Ja, dann wird man da wahrscheinlich auch schon die ersten Bekanntgaben hören. Ja. Gerade weil ja auch schon einige Abgänge feststehen und sie zumindest den Klassenverbleib gesichert haben. Da kann man natürlich immer schon jetzt auch schon mit Spielern verhandeln, was natürlich alles hinter vorgehaltener Hand abläuft. Ja. Aber ja, das wird einfach ein Riesenschritt, ein großer Umbruch. Ich kenne es ja auch bei meinem Verein, von dem ich Fan bin. Da könnte es auch zu einem ähnlichen Umbruch kommen. Und ja, bleiben wir mal weiter gespannt.
Ich weiß nicht, ob du da auf eine Ausstiegsklausel ansprichst, die wir heute nochmal entdeckt haben von MMM.
Ja,
vielleicht willst du da direkt was zu sagen?
Ja, es ist sogar MMMM.
MMMM.
Aber ja, es ist wohl so aufgetaucht, diese Ausstiegsklausel, die wahrscheinlich nur im Falle eines Nicht-Aufstiegs ja, ziehen würde, wie auch bei vielen anderen Spielern. Und da bin ich mal gespannt, ob er sich vielleicht ja, seinen Vertrag nochmal neu machen lässt, ob er wirklich jetzt sagt, okay, ich habe hier so gute Arbeit geleistet diese Saison, dass ich jetzt den Sprung in die erste Liga wagen kann. Hat er den Charakter nochmal ein Jahr zu machen, weil er eigentlich diese Saison schon vorangegangen ist, einer der besten Spieler war? Oder sagt er sich, nee, ich habe jetzt einmal die Chance, weil ich eine gute Saison gespielt habe, ich gehe jetzt. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall auf alles vorbereitet, was mich in diesem Sommer erwarten könnte.
Ja, aber Muheim wirklich, um jetzt auch mal den Spieler beim Namen zu nennen, Miro Max Maria Muheim,
ja,
hat wirklich den HSV mit die besten Leistungen gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das Schonlau war in einem Interview, der gesagt hat, glaube ich, bis auf ihn kann keiner von sich zufrieden sein oder vielleicht Benesch. Ja, und das sehe ich auch so, aber ich weiß da noch nicht, wenn man gerade seine erste Saison gespielt hat, mal gut, ob das dann direkt, ja, darauf hindeutet, dass man dann zu höheren Berufen ist. Auch da muss ich sagen, er hat auch letztes Jahr dann halt nicht den Teil dazu beigetragen in der Mannschaft oder war vielleicht
absolut
einer eher der Teile, woran es dann lag, dass es nicht geklappt hat.
Ja.
Will ich vielleicht auch nochmal eher abwarten, aber um bei Nürnberg zu bleiben, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen gespannt. Da glaube ich nämlich eben durch die Entlassung von Hacking nicht, dass die schon viel auf dem Transfermarkt gemacht haben, weil es Sportdirektor, das muss ja auch dann irgendwo seine Idee sein. Und für den jetzt, also ich bin gespannt, wo die 10, 11 Millionen, die von Usun und Brown schon sicher sind, hinwandern. Aber bestimmt was wird auch in den Kader für nächstes Jahr fließen. Und da bin ich jetzt so, finde ich es ein bisschen schade für Hacking, weil er hat die Spieler entwickelt, er hat sie hochgeholt. Hat eigentlich die harte Arbeit gemacht, Sportdirektor, und dann das Schöne vielleicht ein bisschen, wenn man seine Idee auch so ein bisschen verwirklichen kann, kurz davor geht man. Ja, aber so ist es halt wirklich sehr davon abhängig, welche Ideen der neue Sportdirektor auch hat, weil ich glaube, nicht jeder Club ist so wie der FC Bayern strukturiert, wo 6 Leute bei einem Transfer mitreden. Ja, und deshalb bin ich mal gespannt, wie es dann bei Nürnberg weitergeht, was die weitere Strategie da sein wird, aber klar ist, egal wer kommt, viel wird nicht viel Zeit haben.
Ja. Ja. Wer vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit allerdings bekommt.
Wunderschöner
ist der
Übergang. Wow.
Dankeschön. Ist der verehrte Mersat Selim Begovic, seines Zeichens Cheftrainer bei Hansa Rostock. Und da läuft es ja sportlich auch nicht allzu gut. Aber dort hat man sich im Vorstand zu dem Trainer bekannt, auch im Falle eventuell eines Abstiegs? Fragezeichen. Tom, wie siehst du das?
Kann ich absolut nachvollziehen, muss ich wirklich sagen. Ich finde jetzt auch, wir reden da noch drüber, die letzten beiden Spiele hat Rostock eine gute Leistung gezeigt, ein anderes Gesicht, wieder knapp verloren, wieder bitter verloren. Und ja, finde schon, dass er mit dem vorhandenen Kader gute Arbeit leistet. Im Gleichgang kann man das so sagen, egal, im gleichen Atemzug muss man auf jeden Fall erwähnen, dass wir das zweite Mal auch von der Walter-Entlassung lesen, denn wir reden ja über Entlassung von Offiziellen und Christian Walter, der Sportdirektor bei Hansa Rostock, muss gehen, es ist sein Aus diese Saison, auch da ein Sportdirektor, der geht, auch da ein Trainer an dem festgehalten wird, das ist eigentlich dasselbe wie bei Nürnberg, nur dass da jetzt nicht bei Nürnberg noch öffentlich eine Jobgarantie für viel getätigt wurde, aber ich glaube, es kann auch in so einem Zeichen jetzt zu dem Zeitpunkt sehr gut sein, dass man sagt, okay, der Sportdirektor ist jetzt vielleicht weg, was man verstehen kann, die Entwicklung von Rostock ist besorgniserregend, aber wir vertrauen dem Trainer und der wird auf jeden Fall nächstes Jahr da sein und ja, ist dann vielleicht auch nochmal ein Zeichen, ein paar Spieler, die sagen, ja, mit dem fühlt es jetzt wirklich anders an, wir wollen bei Rostock bleiben, über die Fans sage ich nichts. Aber da ist die Unterstützung auf jeden Fall im Stadion auch da, dass man die als Spieler spürt. Und wenn man sich da wohlfühlt, warum sollte man dann gehen? Weil der Alltag ist halt im Fußball, das Training, die Spiele, da bist du mit dem Trainer, da bist du nicht mit dem Aufsichtsrat oder mit den Sportdirektoren, da bist du einfach mit der Mannschaft und dem Staff. Und dann ist es vielleicht auch einfach jetzt ein gutes Zeichen zu sagen, komm, wir geben nochmal Gas, vielleicht für den Klassenerhalt, vielleicht für die Relegation jetzt. Wenn man realistisch ist. Und wenn es nicht klappt, dann bleiben wir auch, weil es einfach so jetzt die Entwicklung nach vorne zeigt.
Ja, ich finde es irgendwie so komisch, weil bei Hansa Rostock so viele Sportdirektoren in den letzten Jahren gefeuert wurden, wirklich wie am Fließband, weil man einfach nie mit der sportlichen Entwicklung zufrieden war. Deswegen verstehe ich auch in gewisser Weise, dass man auch Selim Begovic weiterhin die Chance gibt. Also ich sehe das ähnlich wie bei Wehen. Ich hätte auch an Kauzinski festgehalten, habe ich auch schon letzte Woche gesagt. Und auch an Selim Begovic sollte man festhalten anstelle von Hansa Rostock. Es bringt doch jetzt nichts, zwei Wochen vorm Ende nochmal den Cheftrainer rauszuschmeißen, um dann nochmal irgendeinen jungen Interimstrainer ranzulassen. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal den ausschlaggebenden Faktor gibt für den Nichtabstieg, sondern es liegt vielmehr daran, dass man den Kader einfach in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht so aufgebaut hat, dass man guten Fußball spielt und ich meine, man spielt jetzt auch nicht erst seit ein, zwei Jahren in der zweiten Liga, sondern ist jetzt schon relativ fest gesettelt und da kann man auch mal irgendwie den Kader anders umstrukturieren. Funktioniert halt nur schwierig, wenn da jedes halbe oder jedes ganze Jahr wieder ein neuer Sportdirektor kommt. Selim Begovic würde ich tatsächlich aus persönlicher Sicht auch die Chance geben in der dritten Liga. Der hat bei Regensburg gute Arbeit geleistet. Ich glaube, der ist auch gut mit den Spielern verknüpft. Es geht dann halt eben nur darum, was macht der neue Sportdirektor, weil der Sportdirektor entscheidet ja auch immer darüber, wer Trainer ist oder wer Trainer bleiben darf und da wird man sich wahrscheinlich zusammensetzen und dann wird der Sportdirektor entscheiden, okay, der Mann überzeugt mich oder okay, ich habe da jemanden in der Hinterhand, lass mich da einfach mal arbeiten.
Ja, auch da finde ich, sieht man es wieder ganz gut, diese Rahmenbedingungen, die einfach bei so einem Verein herrschen, man hat den Aufsichtsrat, über alles im Verein bestimmt. Da hat man die quasi wie so den Abschnitt Fußball. Da hat dann Sportvorstand oder der Sportdirektor, ist dann der erste Ansprechpartner vom Aufsichtsrat und der entscheidet dann eben über Trainer, Transfers etc. Im Falle jetzt von Kauczynski kann ich noch ein bisschen eher verstehen, die Entlassung, als jetzt bei Selim Begovic, weil ich wirklich fußballerisch auch wen sehr mau fand. Das haben wir, als wir sie hochgelobt haben nach der Hinrunde, aber also auch gesagt, dass es halt sehr viel über Kampf und Leidenschaft ist und das halt auch geil ist, weil es die zweite Liga ausmacht. Aber fußballerisch ist es halt doch sehr, was halt doch sehr dünn, ja, dünn, ideenlos ja. Auch. Und da kann ich das schon eher verstehen. Ich finde, bei Rostock sieht man eher eine Trainerhandschrift und ich finde, so eine Trainerhandschrift ist auch immer sehr wichtig und denke, es ist schon mal eine gute Sache für Selim Begovic, dass er weiß, der Aufsichtsrat in Rostock steht hinter ihm. Und egal, wer da jetzt Sportdirektor wird, vielleicht kann ich mir vorstellen, dass er dann auch bei Transfers dann eher Mitspracherecht hat, weil er eben schon alles kennt. Aber hängt auch vollkommen davon ab, wer Sportdirektor wird. Können wir nochmal drüber reden, wenn es dann soweit ist. Aber soweit, glaube ich, haben wir die News ganz gut abgearbeitet.
Zwei Daumen gehen nach oben.
Top, top, top. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, die wir jede Woche haben, für die wir aber noch kein Intro haben.
Die Spieltagsthemen.
Wollen wir mal so ein spontanes Intro machen? Guck mal, ich mach mal so. Und du machst so Spieltagsthemen.
Die Spieltagsthemen vom Laufen lassen Podcast.
Boah. Und dann kommen wir doch schon zum ersten Thema, da kann ich auch besser einsteigen. Der 32. Spieltag als Spannungskiller. Ist jetzt schon alles klar, ist unser Thema. Vielleicht kann ich es ein bisschen kurz einleiten, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich habe es jetzt in den Gesprächen vorher schon ein paar Mal gesagt, dass die eine oder andere Sache rechnerisch vielleicht noch möglich ist, aber realistisch gesehen habe ich ein paar Sachen angeschnitten. Und wenn man jetzt auf die Tabelle gucke, 2 verbleibende Spiele, heißt noch 6 Punkte sind möglich und 4 Punkte zwischen St. Pauli und Düsseldorf. St. Pauli dürfte kein Spiel mehr gewinnen. 4 Punkte zwischen Düsseldorf und HSV. Düsseldorf dürfte kein Spiel mehr gewinnen. Braunschweig gegen wen? 3 Punkte. Braunschweig müsste beide Spiele verlieren. Da muss ich aber sagen, oder kannst du vielleicht auch gleich sagen, warum vielleicht auch das bei unseren brisanten Spielen dabei ist noch. Oder Braunschweig da dabei ist. Und dann eben 4 Punkte von zwischen Rostock und Braunschweig. Und auch nur noch, also da müsste auch Braunschweig beides verlieren, Rostock beides gewinnen, damit da noch was möglich ist, weil auch die Tordifferenz klar schlecht ist. Das heißt, Rostock kann für mich eigentlich nur noch auf die Relegation hoffen. Wiesbaden-Braunschweig kann man vielleicht ein bisschen ausklammern. Ja, und dann haben wir halt noch diese 37 und 36 Punkte-Gruppe aus Magdeburg, Schalke, Nürnberg, Lautern, die auch rechnerisch noch absteigen können, aber wo ich auch sage, auch bei den Konstellationen der Partien, das ist unrealistisch. Also, finde ich, denke ich, passiert nichts mehr.
Also es gibt für mich zwei Situationen, wo ich sage, da ist noch nicht alles komplett in Stein gemeißelt und ich meine, solange es nicht rechnerisch feststeht, ja, ist es halt noch nicht faktisch dort, wo man sein will. Aber ich sage, ab Kaiserslautern ist der Abstiegskampf vorbei und ich sage auch, ab dem HSV ist der Aufstiegskampf vorbei. Aber ich glaube, dass gerade durch diese direkten Duelle jetzt am nächsten Spieltag nochmal einiges heiß werden könnte. Auf der einen Seite haben wir hier Braunschweig gegen Wien Wiesbaden. Klar, die Wiesbadener liegen 3 Punkte hinten. Die müssen auf einen Sieg spielen gegen Eintracht Braunschweig. Das ist ganz, ganz klar. Ich sage, wenn die Braunschweiger selbst unentschieden spielen sollten, dann reicht es für die. Und dann geht es dann nur noch um den Relegationsplatz zwischen Wien und Hansa Rostock. Aber die Wiener werden dort Blut, Schweiß und Tränen vergießen, um da 3 Punkte zu entführen. Und auf der anderen Seite spielt Kiel gegen Düsseldorf, was für uns beide eigentlich von großem Interesse ist als St. Pauli und HSV-Fan. Warum? Wenn Holstein Kiel gewinnen sollte, ist es selbst egal, was St. Pauli macht, dann ist St. Pauli safe aufgestiegen. Und auf der einen Seite könnte der HSV, falls der HSV gewinnen sollte, zumindest bis auf 1 Punkt dran rutschen und man hätte wenigstens dann noch für den letzten Spieltag einfach spannende 90 Minuten und könnte dann zumindest nochmal die Düsseldorfer unter Druck setzen im Sinne von, ja, macht doch eure Hausaufgaben, gewinnt euer letztes Spiel zu Hause gegen Magdeburg, ist es, glaube ich, wenn ihr wirklich aufsteigen wollt. Und das würde mich jetzt natürlich als HSV-Fan sehr freuen. Ich finde aber auch aus neutraler Sicht wäre es einfach spannender, wenn nicht schon nach dem nächsten Spieltag oben alles feststehen würde, weil ich glaube, dann würde die Zweitliga-Konferenz am letzten Spieltag wirklich kaum noch was zu bieten haben, leider Gottes.
Ja, das wäre schade, vor allem, weil die Saison so lange so offen war. Ich kann mich dir aber nur anschließen. Magdeburg spielt noch gegen Fürth und Düsseldorf. Jetzt keine schweren Spiele, aber es ist halt zu diesem Zeitpunkt auch so, ich habe jetzt Magdeburg beispielhaft genommen, es ist halt auch so bei dieser 37-Punkte-Gruppe, Lautern zähle ich jetzt mit ihren 36 Punkten eigentlich auch mit dazu, weil es rechnerisch nicht mehr so viel aufmacht. Ob es jetzt die 4 oder die 3 Punkte sind, weil die Tordifferenz von Rostock einfach so eine Katastrophe ist. Und muss sagen, ich sehe halt einfach nicht, dass Rostock 2 Spiele noch gewinnt. Ich sehe das nicht. Und ich sehe auch nicht, dass Wiesbaden noch 2 Spiele gewinnt. Die spielen am letzten Spieltag gegen St. Pauli. Klar, man weiß nicht, wie die dann da auftreten und was es dann noch geht. Das wird dann vielleicht noch interessant sein. Sollte es da für St. Pauli noch um was gehen, sehe ich gar keine Chance bei Wiesbaden. So selbstbewusst bin ich. Aber das ist auch natürlich viel Fanbrille mit dabei. Die letzten Leistungen, muss man sagen, trotz den Siegen in Hannover und Rostock, waren weniger überzeugend, ohne jetzt irgendwie unzufrieden zu sein mit der Saison. Die ist fantastisch nach wie vor, aber waren einfach weniger überzeugend. Kann man auch vielleicht ein bisschen den Druck sehen, der dann ja auf den Beinen lastet, der dann vielleicht auch im Kopf ist. Sind dann vielleicht nochmal, der eine oder andere Weg, das dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger zu gehen. Aber ja, glaube ich einfach nicht, dass Wehen das dann im Endeffekt noch reißen wird und da zwei Siege holt. Und ja, deswegen glaube ich, ist unten eigentlich bis auf den Kampf um den Relegationsplatz alles geklärt. Sollte Braunschweig ein Unentschieden holen gegen Wiesbaden nächstes Spiel. Wenn Wehen gewinnt, sieht die Sache natürlich anders aus und sind die punktgleich. Wehen rutscht auf den rettenden 15. Platz. Und dann ist eine Sache zwischen Braunschweig und Rostock. Aber für Lauter, Nürnberg, Schalke und Magdeburg ist die Sache, denke ich, durch. Und oben, na komm,
Was
sag du
he
erstmal. Sag du erstmal, das war jetzt viel.
ja, wa was, was heißt, das ist dann eine Sache zwischen Braunschweig und Rostock?
Und Wiesbaden.
Ach so, okay, und Wiesbaden, ja. Da, weil da würde ich zustimmen, weil selbst wenn, sage ich mal, die Wiesbadener gewinnen sollten gegen die Braunschweiger, die spielen immer noch am letzten Spieltag gegen St. Pauli, klar, die sind bis dahin womöglich aufgestiegen, da weiß man halt nicht, wie ernst geht man an die Sache ran. Ich schätze aber Hürzeler schon als einen Trainer ein, der auch dort gewinnen will und der im Optimalfall auch den ersten Tabellenplatz und die Meisterschaft holen will. Von daher glaube ich auch nicht, dass die da den Wiesbadenern irgendwas herschenken werden. Und ja, Braunschweig spielt noch in Kaiserslautern. Und das ist ja dann quasi das letzte Spiel vor dem DFB-Pokalfinale. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie ernst die Lauterer das nehmen werden. Vor allem, wenn sie vielleicht auch bis dahin schon den Nichtabstieg gesettelt haben. Auch wenn es ein Heimspiel ist, aber Braunschweig wird da auch nochmal aufs Ganze gehen.
Auf jeden Fall.
Also, das ist wahrscheinlich sogar noch die spannendste Tabellenkonstellation. Und ich würde sagen, 32. Spieltag, Spannungskiller, war ja die Frage, ja oder nein. Ich würde sagen, die Spannung wurde nicht gekillt, aber ihr wurde schon erheblicher Schaden zugefügt, nennen wir es mal so.
Ja, also ja, unten ist es, wie du sagst, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, am spannendsten. Da werden wir auch, glaube ich, nochmal über Wehen Braunschweig gleich ausführlich reden. Und oben muss ich sagen, ja, Kiel-Düsseldorf, da könnte es nochmal heiß werden. Der HSV könnte nochmal auf einen Punkt an Düsseldorf rankommen. Ja, aber da muss man auch sehen, Düsseldorf ist so konstant. Die spielen am letzten Spieltag daheim gegen Magdeburg, die dann wahrscheinlich den sicheren Nichtabstieg haben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, ich wünsche es nicht nochmal dir. Oder Muri, dass da noch, dass ihr nochmal am 34. Spieltag da irgendwie leiden müsst, weil nochmal irgendwas ist. Dann steht es erst 1-0 für Magdeburg und dann passiert nochmal irgendwas. Ich bleibe da eher realistisch und muss sagen, ich glaube, da muss man als HSV-Fan nicht mehr groß hoffen bei der Tordifferenz, bei dem Restprogramm von Düsseldorf, auch jetzt, wenn sie gegen Kiel verlieren, dass da noch große Aussichten sind, irgendwas zu holen. Ja, im Fußball ist natürlich alles möglich. In 2 Wochen spielt ihr es vielleicht ab und lacht mich hart aus wegen der Aussage. Aber ich sehe es vom Trend her einfach nicht, dass Düsseldorf ist die Mannschaft, dass Düsseldorf von den drei da oben die Mannschaft ist, die's noch verkackt. Ich glaube eher, die holen was in Kiel, gegen Kiel und in Kiel. Und ja, stimmt, die Meisterschaft, an die habe ich tatsächlich eben nicht gedacht. Die wäre natürlich auch für Hürzler noch ein Ding, wo man sagt, ja, auf jeden Fall wird in Wiesbaden Gas gegeben. Das stimmt, da will man dann auch noch die Schale haben. Gerade als Spieler ist man da ehrgeizig drauf, dann nochmal was hochzustemmen. Aber
Außer man heißt Darmstadt 98.
ja, muss ja mal jetzt Darmstadt 98, da war es dann wurscht. Ja, und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass da oben eigentlich alles so relativ klar ist, bis auf die Meisterschaft. Und unten. Ja, unten nur noch das Braunschweig-Wehen-Spiel entscheidet, ob wir einen spannenden 34. Spieltag haben.
Also, ja. Abschließend will ich dann zu der Thematik nur noch sagen, ich hoffe, dass es zumindest so eintritt, dass Holstein Kiel gegen Düsseldorf gewinnt und der HSV auch seine Hausaufgaben macht, weil ich dann nächste Woche gern Muris Meinung im Podcast hören würde zum letzten Spieltag. Weil Muri ist ja immer so jemand, der sehr optimistisch an die Sache rangeht und ich könnte mir dann sogar vorstellen, dass er
da richtig heiß ist auf den letzten Spieltag.
Ja, das natürlich.
Die letzten 90 Minuten in der Konferenz.
Das ist natürlich, das muss ja als Fan so auch sein, dass man da die Hoffnung hat, dass man dafür brennt. Nur so eklig bin ich ja auch nicht. Das hat mir auch, ich habe ja die Relegation gegen Stuttgart mit euch geguckt. Da habe ich ja auch nicht von der Seite irgendwie reingelacht, dass. Das müsst ihr nicht jedes Jahr durchmachen.
Ja.
So, vielleicht ist auch jetzt dieses Jahr bitter, aber jetzt nochmal ein Derby gewonnen, wenigstens. Also, das, ja, egal. Aber das ist auch nochmal ein schönes Gefühl, so als HSV-Fan. Auch vielleicht das Baumgartner-Interview danach so ein bisschen als Rundumschlag, wo er sagt, die können mich alle mal, die da irgendwas anderes sagen, die was anderes denken. Und ja. Nochmal vielleicht ein bisschen Aufwind im Gespür, und das soll jetzt nicht vielleicht nochmal durch nochmal eine Resthoffnung und dann, ja. Also die Saison könnte einfach schöner ausklingen für den HSV. Lange Rede, kurzer Sinn. Es könnte schöner ausklingen für den HSV, indem man jetzt einfach noch zwei solide Spiele macht, aber indem man jetzt nicht noch vielleicht ganz groß vom Relegationsplatz redet. Zumal der Relegationsplatz jetzt auch nicht der Lieblingsplatz vom HSV ist. Das ist auch jetzt schon länger vorbei.
Ja, nee, das ist absolut richtig, und man sollte auch nicht vom Relegationsplatz reden, man sollte einfach in erster Linie seine Hausaufgaben erledigen, im Optimalfall 6 Punkte holen und dann zumindest die Hoffnung noch, solange es geht, einfach wahren. Punkt aus Ende. Ja, also ich will nochmal auf dieses Spiel eingehen. Tom, du kommst da nicht drum rum, und ich meine, wir sind beide eingefleischte Fans, da müssen wir nochmal kurz das Ganze anschneiden. Für mich persönlich war das einfach so ein bisschen. Es war nochmal ein schöner Moment, es war aber letzten Endes nur ein Trostpflaster für eine sportlich gesehen dann doch verkorkste Saison, weil man sich von Anfang an das Ziel gesteckt hat, aufzusteigen, mit Tim Walter aufzusteigen. Das ist ein Ziel, was uns nicht gelungen ist dieses Jahr. Irgendwann ist ihm die Mannschaft ein bisschen aus der Hand geglitten. Man hat mit Baumgart dann jemanden geholt, der ein bisschen, ja, eine andere Weise, Spielweise predigt und auch so von seiner Art her generell ein bisschen anders ist. Das hat dann gerade in den ersten Wochen semi-gut funktioniert. Man hat halt gegen Teams wie, ja, Osnabrück oder auch Kiel oder auch Düsseldorf einfach nicht gut ausgesehen, weswegen man jetzt auch in dieser Situation gerade verharrt. Und man hat vielleicht gegen St. Pauli dann unter Baumgart die beste Leistung, gerade im Hinblick auf den Gegner, gezeigt. Das hat einen gefreut. Man hat die Ehre, sage ich mal, ein bisschen gewahrt. Und vielleicht war es sogar auch für alle Beteiligten am besten, weil klar, für St. Pauli wäre das natürlich so schön, dann ein bisschen hämisch über den anderen zu lachen, aber im Volkspark aufzusteigen, das hätte gut und gerne auch unschön enden können, sage ich mal. Also, dass dann vielleicht auch irgendwie ein Polizeieinsatz vonnöten gewesen wäre oder sowas, weil man dann sich gegenseitig provoziert und sowas. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man nächste Woche zu Hause im Stadion aufsteigen kann, wo man dann den Platz gemeinsam stürmen kann und einfach sich alle in den Armen liegen. Ist dann vielleicht so, ja, die glimpflichste Lösung. Wie gesagt, um nochmal auf die 90 Minuten zu kommen, ich war sehr zufrieden. Ich frage mich dann aber auch nur, warum hat es dann die Wochen davor einfach nicht funktioniert. Aber das ist dann so typisch, dass man einfach im Frühling, ja, dann immer irgendwie, weiß ich nicht, Eierflattern hat.
Ja, also kann nicht widersprechen. Ist auch wahrscheinlich schöner, daheim aufzusteigen. Aber ja, halt so, also als für die Spieler und für die Fans vor Ort, denen sei es natürlich auch mehr gegönnt als den Zuschauern von daheim, aber boah, das hätte mich schon hart gefreut. Da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich mir aber einen abgegrinst. Aber es hat nicht sollen sein, es ist okay so. Jetzt im nächsten Spieltag für St. Pauli ist es ja wie angerichtet, daheim gegen den Tabellenletzten, vielleicht dann auch schon sicher abgestiegenen Tabellenletzten. Ja, wie im Drehbuch, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wie Dortmund letztes Jahr gezeigt hat. Es ist nicht immer gut, wenn was wie im Drehbuch so vorgeschrieben ist. Aber ich glaube auch, dass Hürzeler da der Mannschaft die genügende Ernsthaftigkeit einschweißt. Und um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass bei dem Team Irvine, Wahl, Smith, Hartl, Typen einfach dabei sind, Saliakas, wenn er dann wieder zurück ist im letzten Spiel, die sowieso ehrgeizig sind, die sowieso jetzt nicht anfangen, dann irgendwie zu denken, sind die Großen oder so, die wissen schon, glaube ich, das ganz gut einzuordnen. Und ja, deshalb bin ich da guter Dinge. Zum HSV-Spiel, der HSV hat verdient gewonnen, St. Pauli hat mir zu ideenlos agiert, ich habe es davor in die Gruppe schon geschickt, der HSV hat mit 2 Sechsern gespielt, mit Meffert und Poreba, ist dann, ja, wie was gegen St. Pauli am effektivsten ist, ins in die 1-zu-1-Verteidigung gegangen, hat eine gute Restverteidigung gehabt. St. Pauli war dann zu ideenlos, ist damit nicht zurechtgekommen. Der HSV hat mutig nach vorne gespielt und ja, ich habe geschrieben, gegen 12 Mann. Der Schiri hat St. Pauli auf jeden Fall noch mitgeholfen, so ehrlich muss ich sein. Ähnlich wie der Schiri letztes Jahr dem HSV geholfen hat. Und trotzdem hat der HSV sich davon nicht unterkriegen lassen, hat weitergemacht und dann in der zweiten Halbzeit verdient das 1-0 gemacht. Und damit ist für mich alles zum Derby gesagt. Ärgert mich natürlich, dass man es nicht geschafft hat, in dieser Saison gegen den HSV in einem Derby zu gewinnen. Das ist das große Trost, was da vom HSV. Vielleicht so ein bisschen dann die Delle an der Schale, wenn man sie bekommt. Aber das wird dann auch eigentlich egal sein. Also es ist dann auch eigentlich wurscht. Aber
ja.
Nerven tut es natürlich trotzdem.
Abschließend will ich nur noch eine Instanz loben, und zwar die Fangemeinschaft des HSV, beziehungsweise vor allem auch die Nordkurve, also die Choreo vor dem Spiel. Die war schon unheimlich geil, und auch wo sie dann nach dem Spiel die blauen Rauchbomben losgelassen haben, also das hat schon optisch auf jeden Fall was hergemacht. Man sieht einfach, wie viel Trag und Strahlkraft die Fangemeinschaft, aber auch der Verein an sich hat. Und ja, da fragst du dich halt immer, warum so nicht in der ersten Liga. Aber gut, vielleicht sind wir nächste Saison etwas schlauer.
Das stimmt. Das nächste Thema würde ich ganz gern ein bisschen kürzer halten, weil ich da eigentlich, also ich habe eine klare Meinung dazu, und das ist diese Spielverlegung von Osnabrück gegen Schalke. Da hat Schalke, glaube ich, die Vorschläge im Hannover Stadion zu spielen, und ich weiß gar nicht, welches das andere war. Ja, ist auch wurscht, noch ein anderes Stadion abgelehnt, so dass es dann...
Paderborn vielleicht?
Kann sein, dass es Paderborn war, ich weiß es nicht. Aber von der Grundthematik ist es so, dass Schalke 04 das wohl abgelehnt hat und dass es jetzt so deshalb auch ohne Fans am Milan-Tor stattfindet, das Spiel, damit es halt noch gewährleistet werden kann. Schalke hätte am liebsten am Samstag gespielt, das war dann natürlich nicht mehr möglich so kurzfristig, aber ja, so wird halt jetzt am Milan-Tor ohne Fans nachgespielt, was natürlich bitter ist für Osnabrück, die so ein Heimspiel verlieren. Ja, und Schalke ganz gelegen kommt, weil sie eben auswärts nicht sonderlich stark performt haben. Das mag vielleicht weniger an den Auswärtsfans eigentlich liegen, als der Tatsache, dass ihre Heimfans fehlen. Das wird auch nächstes Spiel der Fall sein. Aber dennoch ist es natürlich ein Vorteil, wenn bei der Heimmannschaft einfach, wenn die nicht im gewohnten Stadion spielt, das ist ein ganz klarer Vorteil, dann eher für Schalke. Und da ist dann einfach die Frage, ob das von Schalke unsportlich ist, dass man sich wahrscheinlich so ein bisschen quergestellt hat, da eine Lösung zu finden, die aus Fansicht freundlicher gewesen wäre.
Ja, man muss auch sagen, es ist natürlich sehr typisch deutsch, wenn man dann auch so diese Stadionregularien, also wenn man da so super streng ist, also wenn ich mir teilweise das San Siro angucke, Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, also da wird Champions League gespielt und Woche für Woche Serie A Fußball, und das hängt gefühlt in Trümmern. Also da ist man in Deutschland auf jeden Fall ein bisschen strenger, was das angeht. Kann aber natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen verstehen, falls dann doch was passiert. Man hat natürlich auch schon das ein oder andere Drama da miterlebt, wenn dann wirklich mal Stadien kollabiert sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja, schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kindisch, aber schon ein bisschen kleinlich auf jeden Fall, dass die Schalker sagen, nee, Bremen und Hannover sind für uns keine Option mit Zuschauern, und jetzt hat man sich dann irgendwie letzten Endes darauf geeinigt, dass man dann dienstags in Hamburg spielt ohne Fans. Ja, also den großen Nachteil tragen eigentlich da eher die Osnabrücker auf jeden Fall als die Schalker, und wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich jetzt auch nicht, dass die Schalker noch was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ja, es ist halt schon ziemliches Hin und Her. Ich glaube, die Fans werden das auch nicht vergessen von Osnabrück. Also wenn man sich das nächste Mal irgendwie trifft im Stadion, da wird wahrscheinlich schon gut geschossen werden im Sinne von irgendeinem großen Fanplakat oder einer Choreo. Und den Schalkern wird es womöglich aber auch egal sein. Und dann hat sich dieses Thema. Das einzige Novum, was dadurch bei uns entsteht, ist, dass wir jetzt quasi den Fels in der Brandung und den Spieltags-MVP schon ausgesucht haben oder haben wählen lassen, bevor der Spieltag eigentlich zu Ende ist. Also wenn jetzt hier, keine Ahnung, der Keke Top 3 Tore schießt gegen Osnabrück im
Milan-Tor. Dann ist trotzdem die Leistung von Hanslik deutlich wichtiger unterm Strich, und deswegen bleibt Hanslik der verdiente Spieltags-MVP. Aber ja, wir können vielleicht, wenn jemand eine besondere Leistung bringt in dem Spiel und dann nochmal ganz ordentlich performt, am 33. Spieltag können wir das ja auf jeden Fall mit aufnehmen. Und ich finde es ehrlich gesagt aus neutraler Perspektive wie, genau wie du, aber so realitätsnah muss, finde ich, muss man sein. Als Schalker hätte ich auf jeden Fall das auch so gemacht, wenn das in meiner Ermessenskraft liegt. Und ich weiß, wir haben eine holprige Saison, absolut nicht 0,0, auch nicht mal 0,1% das Risiko eingehen, dass da noch irgendwas schief gehen könnte, den größtmöglichen Vorteil rausholen, wenn es die, wenn man so harte Vorkehrungen und Regeln hat, wenn es so ist, dass nicht einfach das nächste Stadion genommen wird, da was im Umkreis ist, sondern aufgrund von Regeln und Bestimmungen und hast du nicht gesehen, dann in Hamburg auf einmal gespielt wird, dann wenn das dann so ist, wenn die Regeln so verzwickt sind, man muss sich auch immer dran halten, dann kann man das auch mal dann für sich nutzen. Das hat Schalke in dem Fall gemacht. Das ist nicht fanfreundlich, das ist vielleicht auch nicht im Sinne des absoluten Sportgeistes, aber ja, das ist dann in dem Fall wahrscheinlich einem Schalker Fan, einem Schalker Aufsichtsrat oder einem Schalker Vorstandsmitglied, wer das dann entscheidet, ganz egal. Ja. Und damit hätten wir, glaube ich, das Thema auch durch. Den Spieltag soweit ganz gut abgearbeitet. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, was nächsten Spieltag so abgeht oder auch für wen etwas nicht abgeht. Und da haben wir wieder einige Sperren, viele Sperren für den 33. Spieltag. Und willst du die uns präsentieren? Wollen wir das abwechselnd machen? Wie wäre es dir am liebsten?
Ja, wir können gerne abwechselnd da an die Sache gehen. Ja. Echt dabei.
Dann fange ich mal an. Ich habe es ja schon im Spieltagsupdate gesagt. Robin Krause, Kapitän von Braunschweig, fehlt mit einer Rotsperre und die Saison für ihn ist auch gelaufen, da er mindestens zwei Spiele fehlen wird oder zwei Spiele gesperrt ist und damit Braunschweig nur noch von der Tribüne aus unterstützen kann im Abstiegskampf.
Genau, genauso wenig am nächsten Spieltag oder generell bis Saisonende mitspielen darf Dominik Drexler. Der schmeißt nämlich lieber mit Kakao rum, als Fußball zu spielen. Deswegen wird man ihn diese Saison womöglich nicht mehr auf dem Platz sehen.
Dazu fehlt der Torschütze vom Wochenende, Karloc, im zentralen Mittelfeld bei den Roten Teufeln. Ja, aufgrund einer Gelbsperre fehlt er den 33. Spieltag.
Ja, auch eine sehr wichtige Personalie für die Lauterer. Können sie natürlich froh sein, dass sie jetzt schon am Wochenende 3 Punkte geholt haben und sich da ein bisschen Polster verschafft haben. Wer auch gelb gesperrt ist am nächsten Spieltag, ist Phil Neumann, Abwehrchef bei Hannover 96, beziehungsweise ja, Halzenberg schon der Abwehrchef, aber Phil Neumann auf jeden Fall der zweitwichtigste Spieler da hinten drin im Innenverteidigerverbund, ja, wird
ist gut.
Hannover 96 auch fehlen.
Definitiv wichtiger Mann, ist diese Saison an Börner vorbei. Entwicklung bei dem geht sehr gut nach oben. Ich glaube, der wird nächste Saison auch eine gute Säule sein für Hannover. Ja, dann fehlt Meffert, auch aufgrund einer Gelbsperre. Glückwunsch dazu. muss man jetzt nicht so gehässig sein, nur dass Meffert auch ja, gestandener Sechser beim HSV, aber auch bei Die und Muri auf der Abschlussliste relativ weit oben, wenn ich so die eine oder andere Aussage höre und wie es ohne Meffert sein könnte, könnt ihr ja schon mal nächsten Spieltag beobachten, weil er da wegen einer Gelbsperre fehlt.
Genau, wer auch noch fehlt und wo es auch langsam eng wird, ist bei St. Pauli auf den Außenbahnpositionen. Manolis Saliakas fehlt am nächsten Spieltag mit einer Gelb-Rot-Sperre und wenn ich mich nicht täusche, dann sind Treu und Ritzka beide auch noch verletzungsbedingt nicht dabei, ist oder richtig. Ist da schon was? Ja. Also auch da muss man gucken, wie man Ersatz dran findet. Da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht ja einfach jemanden umformiert auf eine andere Position oder ob man sogar vielleicht einen jungen, talentierten Spieler ranlässt. Bin ich sehr gespannt und abschließend, das steht aber auch schon lange fest, wer immer noch suspendiert ist bis Saisonende, ist Timo Baumgartl. Und damit haben wir zumindest alle suspendierten und gesperrten Spieler abgehakt und verletzungsmäßig ist nur einer dazugekommen. Tom, das darfst du gerne berichten.
Ja, Simon Zoller fehlt mit Rückenproblem und der wird auch diese Saison keinen Einsatz mehr machen.
Ja, für ihn auch eine bittere Saison gewesen eigentlich, weil er ja über die ganze Saison hinweg einfach immer wieder muskuläre Probleme hatte und nie so richtig bei 100% gewesen ist. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass er nach der Saison wieder wegwechselt. Nicht, weil es ihm dort nicht gefallen hat, sondern weil ich glaube, dass er einfach dann noch für die erste Liga womöglich nicht mehr so ja, ertragreich ist und er sich wahrscheinlich eher so in der zweiten Liga mittlerweile ansiedelt, im ja, schon gesteigerteren Fußballalter.
Ja. Zu St. Pauli kann ich vielleicht noch sagen, ich finde mit Metcalf die Umpositionierung jetzt, dass er öfter als linker Schienenspieler, also als linker Außenverteidiger, wenn man es in FIFA-Sprache sieht, eingesetzt wurde, hat eigentlich okay funktioniert. Jetzt gegen den HSV, ja, habe ich ihn jetzt nicht als die Schwachstelle ausgemacht, zumindest defensiv. Ja, muss man halt schauen, wie das jetzt ist, wenn alle etatmäßigen Außenverteidiger fehlen, ob man das dann mit zwei macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Bukalfa dann eine völlig neue Rolle spielt, weil ich nicht glaube, dass St. Pauli auf beiden Schienenspielerpositionen dann mit zum Beispiel Metcalf und Afolayan spielen wird, die eigentlich eher offensiv orientiert sind. Aber das St. Pauli-Spiel ist ja nicht mal das Interessanteste für den neutralen Fan am Wochenende, sondern findest du, hast du zumindest so ins Dokument auch geschrieben, Braunschweig gegen Wien Wiesbaden und Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und da hätte ich ganz gerne deine
Ja.
Einschätzung.
Ja, sehr gerne, weil beide Spiele sportlich gesehen ähnlich sind. Also nicht, dass man ähnliche sportliche Ziele verfolgt, aber so von der Ausgangslage, dass sowohl Kiel als auch Braunschweig ein Unentschieden reicht und die anderen Mannschaften, in dem Fall Wien Wiesbaden und Düsseldorf, eigentlich auf Sieg spielen müssen, sofern sie denn direkt nicht absteigen oder direkt aufsteigen möchten. Deswegen glaube ich tatsächlich auch bei Braunschweig-Wiesbaden, dass man ja eine sehr gestaffelte Braunschweiger Mannschaft sieht. Keine Mannschaft, die auf Teufel komm raus den Gegner anlaufen wird, die eher auf ihre Umschaltmomente warten und eigentlich somit taktisch direkt schon eine Überlegenheit haben, weil ja, Wiesbadens Spiel nicht darauf ausgelegt ist, viel den Ball zu haben oder über engen Raum Ideen zu finden, sondern eher selbst übers Umschaltspiel. Deswegen glaube ich, dass es da so ein schon eher engeres Spiel sein wird und ich sehe unterm Strich, ich gehe mit einem 1 zu 1,
Eins zu eins,
was
okay.
Wiesbaden nichts helfen würde, ja.
Okay, 1:1. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das Spiel ist ähnlich zu dem, ja nicht ganz, naja, es ist schon noch deutlich brisanter als das Auswärtsspiel gegen Rostock Anfang April. Aber 1:1 wäre dasselbe Ergebnis wie gegen Kaiserslautern. Das kam schon völlig aus dem Nichts und war nicht fair. Also, einfach, was war fair, wie so Kindersprache, aber ja, war einfach nicht dem Spielverlauf entsprechend. Und ja, Braunschweig spielt es eigentlich, betonen wir schon die ganze Zeit unter Scherning, deutlich, deutlich besseren Fußball. Gut, hat jetzt daheim eine 4-0-Klatsche bekommen gegen vom HSV. Was ich aber finde, was ein Ausnahmespiel ist diese Saison. Genauso kann man sagen, was 5-0-Heimsieg gegen Elversberg ein Ausnahmespiel. Aber an sich haben die daheim immer Punkte geholt, gut Punkte geholt für die, die müssen Wen kommen lassen, also Wen muss kommen, die können sich mit einem Unentschieden abfinden und ich glaube, es geht dann entweder 0:0 aus oder wenn sich zu einem Spiel entwickelt, in dem dann auch die Braunschweiger was riskieren müssen, weil Wen ein Tor macht, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann hoch ausfällt, aber mit dem besseren dann für die Braunschweiger und sage, das geht entweder 0:0 aus oder wir sehen ein 3:1.
Okay, aber dann sehe ich das auch bei dir richtig, dass du sagst, sowohl Wien als auch Rostock holen keine Punkte mehr in den letzten beiden Spielen.
Ich glaube nicht, dass einer von denen fest davon ausgehen kann, dass sie es tun. Und deshalb werden die so
Okay,
oder so
ja. Fair.
150% geben müssen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ja, so vielleicht auch mit das brisanteste Spiel der gesamten Saison wird dann sportlich gesehen Kiel gegen Düsseldorf sein, ganz klar. Die Düsseldorfer können nochmal die Chance wahren,
Boah, finde ich
direkt
jetzt eine harte
aufzusteigen,
Aussage.
während. Ja, echt?
Ja.
Also ich finde es schon auch spannend, muss ich sagen.
Sportlich brisant ist das Spiel, würde ich das nicht nennen. Also es ist auf jeden Fall hochinteressant, aber gut, ich bin auch mit meiner Einschätzung, was den Aufstieg betrifft, glaube ich, noch ein bisschen klarer oder deutlich, also fester in der Meinung, als du es bist, dass es die drei sind, die wir jetzt auch da sehen und auch auf den Positionen, außer St. Pauli und Kiel tauschen nochmal. Aber ja, ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, ist ein interessantes Spiel, auch weil ich glaube, dass wir halt schön Fußball sehen werden. sind die beiden oder die zweit- und drittbeste beste Defensiven der Liga gegeneinander spielen, die aber auch zugleich beide über 60 Tore geschossen haben, was auch zu den Top 5 Werten in der Liga gehört. Und ja, mit Düsseldorf sogar die beste Offensive in dem Spiel da, Kiel die drittbeste oder viertbeste. Ja, und glaube dann auch, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel sein wird, weil, ja, Kiel Druck machen wird, Düsseldorf, glaube ich, mehr am Anfang Druck machen wird oder mehr Gas geben wird, eben weil sie auch eher in der angreifenden Position sind und die halt noch machen müssen. Kiel muss auch erstmal daheim im Topspiel nur gut ins Spiel finden, ohne jetzt den großen Druck zu haben. Das kann dann vielleicht mit den Fans im Rücken einfacher sein, auch mit dem Wissen, dass man in den Topspielen eigentlich gut abgeschnitten hat, gegen St. Pauli nochmal zurückgekommen ist, gegen den HSV gewonnen hat. Und glaube deshalb, dass Düsseldorf kommen muss. Und ich glaube aber auch, dass Düsseldorf kommen wird und gehe von einem 1:1 aus.
1:1? Ja. Das verdopple ich und sage 2:2, weil ich auch Teams sehe, die auf Augenhöhe sind. Beide haben in der Rückrunde jeweils 29 Punkte geholt, also wirklich identische Punkteausbeute, auch von der Spielanlage ähnlich überzeugend, würde ich sagen. Und das aber bei beiden um viel geht, glaube ich auch, das wird bei einem Unentschieden bleiben, womit wahrscheinlich Kiel weitaus besser leben kann als Düsseldorf, aber auch die Düsseldorfer davon nicht so enttäuscht sein dürften. Eine Frage habe ich abschließend noch, Tom.
Was schätzt du denn?
Ach, du auch.
Was schätzt du denn, wann Düsseldorf das letzte Mal auswärts verloren hat, wenn man das Pokalspiel in Leverkusen ausklammert? Auswärts verloren.
Am 20. Spieltag.
Ich muss mal kurz gucken, ob es der 20. Spieltag ist. Es ist genau der 20. Spieltag, Digga. Das ist ja, das ist krass.
Jawohl.
Es war gegen Paderborn. Am 20. Spieltag hast du absolut richtig gewusst, du Experte. Und es war am 4. Februar. Also es ist jetzt schon 3 Monate her, dass Düsseldorf auswärts verloren hat, was ich sehr, 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 sehr bezeichnend dafür finde, dass es eben eine Mannschaft ist, wo es mit dem Trainer und dem Staff einfach passt, wo es harmoniert. Was mich freut, weil es mir recht gibt, natürlich, weil ich das gesagt habe, dass es mit denen zu rechnen sein wird, aber was ich auch gesagt habe, ist, dass es eher nächste Saison der Fall ist. Das war circa im Februar der Fall und seitdem haben sie auswärts nicht mehr verloren. Das finde ich sehr, 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 sehr krass. Und deswegen glaube ich auch, ist unsere Aussage, dass es für Düsseldorf gut laufen könnte, auch nicht, oder mit dem Unentschieden zumindest gehen könnte, nicht unangebracht ist.
Ja, also von Februar bis Mai ungeschlagen sein, da kann sich der HSV auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
Auswärts ungeschlagen.
Und auswärts ungeschlagen, genau. Tom, ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich an der Stelle.
Ja.
Und zwar, wer ist denn die beste Rückrundenmannschaft der zweiten Liga?
Beste Rückrundenmannschaft der zweiten Liga. Oh, wer hat nochmal, hat einen noch von unten richtigen Sprung nach oben gemacht? Düsseldorf.
Ja, sollte man meinen, Düsseldorf ist dritter Platz. Auf dem ersten Platz ist der Karlsruhe SC.
Krass, also ich wusste, dass die oben sind. Ich hatte auch die kurz im Kopf, aber ich dachte jetzt nicht eigentlich. Boah, stark.
Ja, ich habe auch eben nochmal nachgeguckt. Die waren am Ende der Hinrunde einfach 12 da und nur 4 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Also das war krass. Die Hinrunde haben sie echt komplett verschlafen, aber dafür eben in der Rückrunde gut aufgeräumt. Ja.
Ja.
Kann man auch Respekt für aussprechen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, definitiv kann man dafür Respekt aussprechen. Eine top, top starke Leistung. Bin ich auch mal gespannt, wie der Kader zusammen bleibt und wie es da nächstes Jahr mit Karlsruhe weitergeht. Ach, ich freue mich auch schon wieder auf die Einschätzung zur nächsten Saison. Aber jetzt müssen wir erstmal beim nächsten Spieltag bleiben. Den haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut eingeschätzt. Und von meiner Seite aus und vom Skript aus wären wir jetzt soweit durch, Arne.
Das ist richtig. Und auch off-script habe ich jetzt persönlich nicht mehr viel beizutragen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß bereitet, mit dir zu reden und euch etwas über die zweite Liga mitteilen zu können. Falls ihr Anregungen, Fragen, Kritik an uns äußern möchtet, dann tut es gerne über die sozialen Plattformen. Wir sind eigentlich immer relativ aktiv und beantworten gerne die Sachen und gehen auch im Podcast immer gerne drauf ein.
So ist es. Also lehnt euch zurück und schreibt uns. Und am Ende habt ihr dabei den Podcast im Ohr und könnt ganz entspannt weiter laufen lassen.
Laufen lassen.